Guten Morgen miteinander. Ihr gehört der Gottesdienst aus der Viva-Kirche Thun. Predigt hat der Pfarrer Thomas Eberhardt und er spielt auch noch beim Lobpreis am Flügel. In diesem Lobpreis sind auch noch die folgenden Leute aktiv. Da haben wir den Matthias Rohrbach, der Tobias Manuel Hurni und Nicole Kämpfer. Die Moderation macht Franziska Wüttrich. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit beim Hören von diesem Gottesdienst.
Die Liebe, die du hast für mich, ist mit nichts sonst zu vergleichen. Sie prägt mein ganzes Denken, mein Handeln und mein Fühlen. Die Liebe kleidet mich ganz neu, sie lässt mich aufblühen. Sie ruft mich raus aus der Not, verleiht mir neue Würden. Nach deinem Vaterherz will ich sein. Wo du bist, da zieht's mich hin mit allem, wo ich bin. Nach deinem Vaterherz will ich sein. Wo du bist, da zieht's mich hin mit allem, wo ich bin. Ich suche deine Gegenwart. Ich sehne mich nach mehr von dir. Ich liebe deine Leidenschaft, deine Sehnsucht nach meinem Herz. Ich suche deine Gegenwart. Ich sehne mich nach mehr von dir. Ich liebe deine Leidenschaft, deine Sehnsucht nach meinem Herz. Nach deinem Vaterherz will ich sein. Wo du bist, da zieht's mich hin mit allem, wo ich bin. Nach deinem Vaterherz will ich sein. Wo du bist, da zieht's mich hin mit allem, wo ich bin.
Ich begrüsse alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst hier in der Viva Kirche Thun, aber auch alle, die heute am Radio mit uns zusammen den Gottesdienst feiern. Wir versammeln uns hier im Namen des dreieinigen Gott. Das Gespräch Sternstundphilosophie vom 5. November vom letzten Jahr hat den Titel gehabt, Hoffnung ist das Gegenteil von Optimismus. Der Ausspruch ist von der französischen Philosophin, von Corinne Belluchon. Sie hat das in einem Satz in einem Buch erwähnt, das sie jetzt neu herausgegeben hat. Hoffnung ist das Gegenteil von Optimismus. Ich frage mich gerade im Hinblick auf die heutige Weltsituation, bin ich jetzt hoffnungsvoll? Bin ich optimistisch? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Diese Begriffe sind das heutige Thema der Predigt. Der Thomas Eberhardt teilte uns dort seine Gedanken mit. Ich bete noch. Himmlischer Gott und Vater, danke für die Verbindung mit dir. Immer wieder haben wir es nötig, zu dir herzukommen und uns aufzubauen und zu ermutigen. Danke, dass du uns auch jetzt wieder das Angebot gibst. Ich bitte dich, hilf uns zu verstehen. Ja, dürfen jetzt auch von dieser Predigt das rausnehmen, was uns gerade aufbaut, auch in der nächsten Woche im Alltag. Bist du jetzt gerade mit uns? Amen. Vor der Predigt stimmen wir jetzt ein in Lieder, die die Band da hier uns begleitet. Und dann hören wir nachher die Predigt von Thomas.
Unbeschreiblich, so unvergleichlich, deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name, Jesus, du bist genug für mich. Leben kommt von dir, bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nicht du, niemand ist dir gleich, die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur mehr staunen. Unbeschreiblich, so unvergleichlich, deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name, Jesus, du bist genug für mich. Leben kommt von dir, bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nicht du, niemand ist dir gleich, die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur mehr staunen. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Und alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nicht du, niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur mehr staunen. Gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrscht in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaub an dich, dass du auferstanden. Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Stell dir vor, du suchst eine Arbeitsstelle. Was für Gefühl empfindest du da beim Warten? Oder stell dir vor, du sagst unheilbar krank. Was würdest du da fühlen? Und jetzt stellst du dir vor, was du echt würdest empfinden, wenn du einen geliebten Mensch verlierst. Zugegeben, das sind alles jetzt nicht so schöne Vorstellungen und vielleicht so für einen Einstieg in die Predigt nicht gerade so das, was wir uns vielleicht gewünscht hätten. Aber es gehört zum Leben. Die einen oder anderen haben das schon erlebt. Vielleicht stehst du gerade mit drin oder kommst das so mit über in deinem unmittelbaren Umfeld. Auch wenn die drei Erfahrungen jetzt sehr verschieden sind, es scheint mir, als würden sie etwas teilen. Und zwar den Wunsch nach einem besseren Leben. Nach einer besseren Situation als die, wo man jetzt gerade drin steht. Mit welchen Wort reagieren Menschen, wenn sie jemanden in so einer Situation sehen? Oder mit was versuchen sie, einem zu ermuntern oder einem zu trösten? Ja, man könnte ja einfach mal Optimismus verbreiten. Es kommt dann schon gut. Ja, irgendwann wendet sich alles zum Guten. Die Stärke der Optimisten ist der Blick aufs Gute, so eine Zuversicht. Oftmals auch eine gewisse Leichtigkeit. Und natürlich auch gemachte Erfahrungen. Eine Grenze sehe ich beim Optimismus aber darin, dass er sich an den Umständen orientiert, wo sich sollen verbessern. Und ich möchte da jetzt einen Schritt weitergehen und die positive Haltung durch das erweitern, dass ich Zuversicht nicht bloß an Umständen festmachen will, die sich im besten Fall zum Guten wenden. Weil das hat ja eigentlich recht viel mit Glück zu tun. Oder auch mit Pech. Stattdessen mache ich Zuversicht an einer Person fest. Die Person, die muss damit über Glück und Pech stehen. Sonst würde es ja jetzt nicht funktionieren, oder? Und wenn sie das kann, dann muss sie eine überaus grosse Macht haben, damit sie keine Grenzen hat im Verändern von Umständen. Über solche Helden gibt es ja unzählige Filme. Aber all die Figuren, wie zum Beispiel der Batman oder der Spider-Man oder wie sie in der heutigen Zeit auch noch alle heissen, das sind Fantasiefiguren. Und wo sie Menschen sind wie wir, da kommen sie eben auch trotz ihrem ja oft beeindruckenden Können eben doch auch an Grenzen, so wie wir es kommen. Sie sind den Umständen ausgeliefert. Ich kenne bis jetzt nur einen, abgesehen von den Filmen, nur einen, der über alle und alles herausragt. Der dreieinige Gott von der Bibel. Ja, jetzt für einige von euch kommt diese Aussage jetzt vermutlich wenig überraschend. Aber ich möchte mit dieser Predigt aufzeigen, auf was ich meine Hoffnung gründe und warum meine Hoffnung untrennbar mit dieser Person verbunden ist. Wer auf etwas hofft, der braucht manchmal ein bisschen Geduld. Hoffen hat viel mit Warten zu tun, auch wenn uns das oftmals nicht so leicht fällt. Und wo im Hebräischen, der Sprache vom Alten Testament, vom Warten dreht ist, kann das hebräische Wort, das an dieser Stelle gebraucht wird, häufig auch mit Hoffen übersetzt werden. Da ist zum Beispiel der hebräische Begriff Yachal. Der Begriff bedeutet auf Deutsch so viel wie Warten auf. Der Noah, die Geschichte, die ist weit bekannt. Der Noah, der hat mit seiner Arche, ist er da getrieben auf dieser überfluteten Erde. Und er musste Yachal, er musste warten, bis der Wasserstand wieder gesunken ist. Oder der Prophet Jesaja, der beschreibt mit dem Wort einen Landwirt, wo wir eben pflanzt und wo dann Yachal, er muss warten auf die Frucht. Der zweite Begriff, den ich da reinnehme, ist Kava. Das heisst auch warten. Das kommt von dem Begriff Kav. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Schnur. Wenn du ein Kav festziehst, dann erzeugst du einen Zustand von der Spannung, bis sie wieder gelockert wird. Das ist Kava. Das Gefühl von einer Spannung, während man darauf wartet, dass endlich etwas passiert. Der Prophet Micha, der schreibt von Landwirten, die auf den Morgentau kavaen. Also sie wartet auf den Morgentau, damit der dem Land Flüssigkeit bringt. Warten auf Hebräisch bedeutet aber, wie ich es schon angetönt habe, gleichzeitig, und das finde ich das Schöne, hoffen. Das gibt nämlich am Warten eine neue Dimension, eine neue Tiefe, eine Richtung sogar. Die Hebräer, die warten nämlich nicht einfach ziellos. Die sitzen nicht einfach da, haben die Hände im Schoss und schauen mal, was passiert und ob etwas passiert. Sondern sie hoffen auch. Ganz konkret. Auf was hoffen sie aber? Mit dieser Frage im Hinterkopf schauen wir in die Zeit der Propheten von Israel. Das war eine Zeit, in der es dem Volk Israel durch eigenes Verschulden schlecht gegangen ist. Die Menschen haben nichts mehr von Gott wissen. Sie haben fremde Götter angebetet und sie haben viel Böses da. Darum ist es bergab gegangen mit ihnen und es hat immer mehr Unheil gegeben. Gott hat sich dann auch zunehmend von seinem Volk abgewendet. Und der Prophet Jesaja, der hat am Volk Israel dann immer wieder Konsequenzen aufzeigen von ihrem Handeln. Das ist für ihn nicht einfach gewesen. Trotzdem hat er es gemacht. Und er hat dann einmal zu sich selber gesagt und auch zu seinen Schülern: Ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt und will auf ihn kawa, will auf ihn warten. Die einzige Hoffnung, die der Jesaja in dieser dunklen Zeit hatte, ist die Hoffnung auf Gott selber. Sein Warten, sein Hoffen hat also eine Richtung gehabt, auf Gott hin. Das passt auch zu vielen Psalmen, da finden wir ähnliche Gedanken wieder. Wo Menschen in den Psalmen warten und hoffen, da hoffen sie meistens auf Gott. So etwa der Psalmbetter vom 39. Psalm, der in einer unbeschreiblichen Krise sich befindet und keinen Ausweg mehr sieht. Der sagt dann: Auf was kann ich noch hoffen? Herr, du allein bist meine Hoffnung. Eine ganz besondere Geschichte der Hoffnung ist die vom Hosea, einem von diesen Propheten von Israel. Seine Prophetenzeit war etwa im Jahr 750 vor Christus. Und wenn man am Hosea sein Buch liest, dann merkt man, dass der sieht, wie irgendwo dort vorne eine riesige Katastrophe sich nähert. Etwa 30 Jahre später ist es dann tatsächlich so weit. Der nördliche Teil von Israel geht unter. Gott hat manchmal merkwürdige Ideen. Manchmal sind sie wirklich irritierend. Sie haben aber eine grosse symbolische Kraft und veranschaulichen durch starke Bilder, was das Herz von Gott bewegt und was er auch ansprechen bei uns Menschen. So ist es auch beim Hosea gewesen. Der Hosea hat müssen im Auftrag von Gott eine Prostituierte heiraten. Würde man denken, hey, nein, also so etwas ist eine richtige Zumutung, oder? Aber das hat eben die grosse Symbolkraft gehabt, nämlich: Was Israel gegenüber Gott macht, das ist wie Ehebruch. Und darum kündigt Gott an, dass er dem Volk Israel alles wegnehmen wird, was er ihm gibt. Korn, Wein, Öl, Gold, Silber wird er alles wieder wegnehmen. Aber Gott sagt durch den Hosea immer wieder, wie fest, dass er seine Frau, wo jetzt da sinnbildlich fürs Volk Israel steht, wie fest, dass er seine Frau eigentlich lieb hat. Wie er um sie kämpft, wie er sie will zurückhaben. Und wie er alles unternimmt, damit sie wieder zu ihm zurückkehrt. Er schreibt dann, der Prophet Jesaja beschreibt eigentlich das Wort von Gott da im 2. Kapitel: Doch dann werde ich versuchen, sie wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie Ägypten verließ. Dann will ich ihr die Weinberge zurückgeben. Das Achortal soll für sie ein Tor der Hoffnung sein. Zu dem Achortal muss man wissen, das heisst übersetzt Unglückstal oder Kummertal. Es ist also kein schöner Ort, sondern ein verrufener. Niemand will dort leben. Es ist sogar ein Ort, wo man Menschen hingerichtet hat. Was wird Gott aber für Israel, für seine Geliebte, aus dem düsteren, schlimmen Ort, dem Tal Achor, dem Tal vom Schrecken, was wird Gott daraus machen? Er wird eine Tür von der Hoffnung machen. Das schreibt der Micha da. Das sagt Gott. Eine Tür von der Hoffnung. Was ist das für eine Perspektive? In dieser schlimmen, wenn auch selber verursachten Situation, gibt es also Hoffnung für Israel. Und die ist festgemacht an Gott. Was gibt dieser Hoffnung aber Halt? Auf was steht die? Auf was ist die gegründet? Warum können sich die Israeliten auf die Zusage von Gott verlassen? Gott selber erinnert sie an seine Worte, mit seinen Worten an früher. Er redet von Ägypten. Das Volk Israel ist mal aus Ägypten ausgezogen. Das ist die Geschichte von Mose. Durch ihn hat Gott ja das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten befreit. Er hat sie dort daraus erlöst. Und Israel hat sich dort so gefreut, mit Gott unterwegs zu sein. Und die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten, die hat jedes Kind in Israel gekannt, weil das hat man von Generation zu Generation hat man das weiterverzählt, dass es ja nicht vergessen geht. Die Israeliten haben also zurückschauen auf das, was Gott da hat. Sie haben seine Treue gesehen aus der Vergangenheit oder in der Vergangenheit und haben durch das neue Hoffnung schöpfen. Dortmal hat Gott sie ja befreit. Das schafft er also nochmal, wenn er es jetzt schon verspricht. Also kommt, dann lasst uns warten und lasst uns hoffen auf unseren Gott. Gottes zurückliegende Treue gibt Hoffnung für die Zukunft. Das ist beim Jesaja so, beim Hosea so, bei den Israeliten so. Und jetzt ist die Frage, wie ist es bei dir? Vielleicht befindest du dich auch gerade so in einer Art Achortal, in einem Kummertal. Du erlebst Not und du weißt nicht weiter. Dann bitte ich dich, schau zurück auf dein Leben und such nach Situationen oder Momenten, wo du Gottes Treue erlebt hast. Vielleicht hast du das damals gar nicht als das beschrieben oder eingeschätzt. Aber merkst jetzt vielleicht im Rückblick, hey, das war etwas Aussergewöhnliches gewesen. Vielleicht sogar so eine unerklärliche, übernatürliche Art und Weise von der Hilfe, wo sich dort plötzlich Sachen zum Guten gewendet haben. Es könnte sogar sehr gut sein, dass dort Gott am Werk war. Vielleicht kannst du dich sogar sehr gut daran erinnern, weil du dir das irgendwo aufgeschrieben hast. Vielleicht in einem Tagebuch. Oder weil du dir ein Denkmal gesetzt hast. Irgendeinen Gegenstand hast du vielleicht von dem selben Erlebnis aufgehalten, wo dich immer wieder erinnert an diese Situation. So Denkmäler haben die Israeliten übrigens auch immer wieder so aufgestellt. Da haben sie mal einen Altar gebaut, wo sie sich erinnert haben an Gottes Hilfe. Oder dort haben sie Steine aufbiegen in einem Fluss, wo sie gewusst haben, hey, dort durch den Fluss haben wir mal durchlaufen, obwohl das eigentlich unmöglich ist, weil der so viel Wasser führt. Was aber, wenn du dich nicht kannst erinnern an die Treue von Gott in deiner Vergangenheit? Oder wenn dir der Gedanke völlig fremd ist, unbekannt, dann braucht es vielleicht ein bisschen Mut, dass du dich kannst auf Gott einlassen und auf ihn kannst hoffen. Ich will gerade erklären, warum das aus meiner Sicht Sinn macht. Vorher aber nochmal ein Gedanke. Was ist denn, wenn du vielleicht in einer Not gewesen bist, und dort drin vergeblich auf Gott gewartet hast, auf sein Eingreifen? Es gibt Situationen, die gehen nicht gut aus, obwohl Gott um Hilfe angerufen worden ist. Unglück sind nicht abgewendet worden. Schwerkranke Menschen sind nicht geheilt worden. Tote nicht wieder auferweckt. Ehen sind zerbrochen. Unternehmen sind Konkurs gegangen, Arbeitsstellen sind gekündigt worden. In solchen Situationen ist es unverständlich, warum das Gott nicht eingreift. Wir können das manchmal nicht fassen. Es macht ohnmächtig und sprachlos und manchmal zerbricht daran der Glaube an eben den Gott. Ich rede aus Erfahrung. Gibt es in all dem etwas, das uns helfen kann, trotzdem auf den Gott zu hoffen? Und trotz allem wieder zu wagen? Mir ist es bewusst, dass es wohl mehr braucht als das Hören jetzt von dieser Predigt, um sich das erste Mal oder wieder auf Gott einzulassen. Vielleicht ist das jetzt aber gerade ein Anfang. Ich glaube, etwas ist ganz wichtig, um sich darauf einzulassen. Das ist ein Ereignis, das ich jetzt darauf eingehen will. Es ist von zentraler Bedeutung für die Hoffnung. Es ist eine Situation, die Gott selber durchlitten hat. Er ist durch die allertiefsten Tiefen gegangen, wo wir uns vorstellen können. Ja, vielleicht können wir sie uns nicht einmal vorstellen. Und nachher ist etwas passiert, das alles überbietet, was wir uns vorstellen können. Ich rede jetzt da von der Kreuzigung von Jesus Christus und nachher von seiner Auferstehung von den Toten. Der Apostel Petrus, der kommt am Anfang von seinem ersten Brief auf genau das Ereignis zu sprechen. Er schreibt nämlich: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Aufgrund der Auferstehung von Jesus haben wir eine lebendige Hoffnung. Die Auferstehung ist das Ereignis, das uns wie nichts anderes Hoffnung geben kann. Jesus, der Sohn von Gott, hat als Menschen, wie wir Menschen sind, unter uns gelebt. Sein Tod ist ein historisch beleidigtes Ereignis. Und dass er von den Toten auferweckt worden ist, davon erzählen seine Jünger gleichermaßen wie ganz viele Augenzeugen. Ein Toter, der lebt. Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. In Jesus ist das geschehen. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Schallmauer durchbrochen. Und er hat uns gezeigt, dass es nicht irre war, todsmal von ihm und auch heute von uns, von einem neuen Leben nach dem Tod zu reden. Und er hat uns gezeigt, dass sein Vertrauen in Vater im Himmel nicht vergeblich war. Er hat seinem Vater vertraut, dass er nicht tot bleiben wird, sondern dass er auferstehen wird. Und durch das wird bestätigt, dass Jesus keine leeren Versprechen macht, wenn er uns das ewige Leben zusagt. Und wenn er uns verspricht, dass er für uns im Himmel wird Wohnungen machen, dass wir mal dort ankommen dürfen, wo er jetzt ist. In Jesus Christus haben wir wirklich eine lebendige und eine konkrete Hoffnung. An ihn ist die biblische Hoffnung gebunden. An den, wo Umstände vermag zu verändern, an den, wo Macht hat über Leben und Tod. Mit ihm sind wir nicht den Umständen ausgeliefert. Wir sind nicht von Glück oder Unglück abhängig. Er übertrifft den Optimismus weit. Er gibt die Hoffnung. Nein, er ist sogar die Hoffnung schlechthin. Und darum tun ich dich ermutigen, tun das erste Mal oder von Neuem deine Hoffnung auf ihn setzen. Ich gebe euch jetzt Anteil an meinem persönlichen Leben und komme damit auch zum Schluss. Wir als Familie suchen für den Sommer eine Wohnung an unserem zukünftigen Wohnort. Es ist aus verschiedenen Gründen fast unmöglich, dort etwas Passendes zu finden. Manchmal ist es sogar schier zum Verzweifeln. Beim Vorbereiten dieser Predigt ist mir aber neu und ganz stark bewusst worden, in der Person von Jesus habe ich ein Gegenüber, das alle Macht und alle Möglichkeiten hat. Auch wenn die Situation für uns als Familie manchmal fast nicht zum Aushalten ist, möchte ich nicht aufhören, auf ihn zu hoffen. Auf Jesus, wo helfen kann. Ich weiss nicht genau, wie er das macht. Aber ehrlich gesagt, weiss ich auch nicht genau, wie er dortzmal auf dem See Genezareth den Sturm gestillt hat. Ich weiss auch nicht genau, wie er aus 5 Brot und 2 Fisch zu essen gemacht hat für weit über 5000 Menschen. Wie er Kranke geheilt und Tote auferweckt hat. Das weiss ich alles nicht so genau. Aber es ist passiert. Das glaube ich ganz fest. In unserem Fall ist Jakal angesagt. Warten und hoffen. In meinem Büro hängen die Karten. Dort hat es 3 Worte drauf. Mein Gott kann. Und an dem halte ich fest. Er ist meine Hoffnung. Amen.
Yeah.
Wir sind am Schluss von diesem Gottesdienst angelangt. Ich danke allen, die zum heutigen Gottesdienst beigetragen haben. Ich wünsche allen, ob ihr, die da seid, oder auch für alle, die am Radio haben zugelassen, einen schönen Sonntag und eine hoffnungsvolle und gute Woche. Bevor wir jetzt auseinandergehen, stellen wir uns unter ein Segen von Gott und dazu singen wir das Lied von der Jackie Leiberger «Solange ich lebe». Nachher lassen wir uns unter Segen von Thomas zusprechen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr schaue dich freundlich an und er sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden und Hoffnung. Amen. allen, auch von meiner Seite, einen guten Sonntag.
Ihr habt den Gottesdienst aus der Viva-Kirche Thun gehört. Die Predigt hatte Thomas Eberhard und er hat im Lobpreis auch noch am Flügel gespielt. In diesem Lobpreis waren auch noch die folgenden Leute aktiv. Der Matthias Rohrbach, der Tobias Manuel Horni und Nicole Kämpfer. Die Moderation hat Franziska Wüthrich gemacht. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören wollt, so könnt ihr beim Urs Bösiger eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 033 823 12 85. 033 823 12 85. Ihr könnt ihn aber auch beim kirchlichen Verein Radio Beo, der die Aufnahme möglich macht, hören. Das ist www.kibio.ch. Ich wiederhole, www.kibio.ch. Hier noch eine kurze Vorschau von den nächsten Kirchensendungen über Radio Beo. Am nächsten Dienstag am Abend um 8 Uhr hören wir «Wie ging das Kirchenstübli?» und am 9 Uhr kommt das Kirchenfenster 50 Jahre Zentrum Bruder Klaus. Wir blicken zurück auf die Bauzeit und reden über die Gegenwart. Eine Sendung mit dem Andreas Zimmermann. Heute in einer Woche, am Morgen am 9 Uhr, hören wir den Gottesdienst aus der reformierten Kirche Reichenbach. Predigt Nicole Studemann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Trachsel. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.